Jesus zieht die Sonne Madel an. Zu die ganzen Fadenpartys. Vielleicht der Gradl vom Humana. Auf sie schläft den ganzen Sonntag lang und wünscht in ihr Bett.
Da sind sie, die Buben im Belz.
Und Freundinnen.
Die hast du entdeckt?
Die habe nicht ich entdeckt, aber ich habe sie entdeckt. Und es passt ganz gut. Hans, hast du Sonntag geweint in dein Kissen nach der Eurobike, der größten Fahrradparty der Welt? War sie Fahrt?
Nein, die war nicht Fahrt. Und da machen wir mal die aus, hä? Die Buben im Belz.
Die Buben im Belz mit alle Fadenpartys. Die meisten werden es erkannt haben, es ist ein köstliches Cover von All Tomorrow's Parties von The Velvet Underground. Das berühmte Bananenalbum gecovert als Wurstalbum von den. Entschuldigung. Das Dunkle. Von den Burschen. Buben im Pelz und Freundinnen aus Wien.
Ja, gut, dass wir nicht über YouTube senden, das heißt nur ein bisschen, weil da würde uns das sofort, da würde das sofort dafür sorgen, dass unser Video abgelehnt würde und in bestimmten Ländern nicht dargestellt würde. Und weißt du, welches Land unter den bestimmten Ländern auftaucht?
Deutschland?
Genau.
Österreich nicht wahrscheinlich.
Nee, ich glaube nicht, ja. Weil die,
da gibt es keine GEMA, ha?
Ja, da ist das alles geregelt, ja. So, dieses Video zum Beispiel, das ich aufgenommen habe, da. Und, hörst du es?
Eurobike Live, Modenschau?
Jawohl. Oder noch besser das hier?
Mein Kopf wackelt, yeah! Warst du auf der Bank gestanden?
So, liebe Hörer an den Geräten zu Hause, das könnt ihr euch anhören. Ich habe bei YouTube eine Playlist erstellt, die heißt Eurobike 2015 zusammengeschrieben. Voll clever. Und das gerade eben war die Track Lounge Minidrome mit LED-beleuchteten Fahrrädern drauf. Mm. So, Party! Hier, yeah, Eurobike, yeah. Freitagabend, yeah.
Ich war leider nicht da am Freitagabend, ich war nur 2 Tage da. Ich konnte 2 Tage loseisen von der Welt, um in die Eurobike-Welt einzutauchen. Und ganz ehrlich, ich freue mich auf die Fahrradschau.
Ja. So, damit wir es nicht vergessen, wir müssen uns ja noch anständig hier zurückmelden aus der,
ja, genau,
Sommerpause. Ne? Vorher müssen wir noch unserem Sponsor danken. Wie macht man das auf Österreichisch?
Ich weiß nicht. Meinst du? Herst, SRAM Herst, vergelt's Gott. Ich weiß gar nicht, ob man in Österreich vergelt's Gott sagt.
Weiß nicht, Bast.
Bast, genau. SRAM, also, Bast.
Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Und wenn du mehr, bitte?
Yeah, habe ich gesagt.
Ja, und wenn ihr mehr zur Marke wissen wollt,
wow.
Ich meine, die regelmäßigen Hörer wissen es eh, aber es gibt ja wieder was Neues, da können wir später auch noch was drüber erzählen. Und den ganzen Rest gibt es unter www.sram.com.
SRAM, 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 und was gibt's noch? Es gibt immer noch die unterschiedlichsten Aussprache-Sachen für SRAM. Aber egal.
Nochmal kurz hier eine Zeitangabe. Heute ist Donnerstag, der 10. September, 21.45 Uhr, Studio Köln.
Ja, mein Klosterbräu, mein Klosterdunkel von Alpiersbacher Klosterbräu ist leider schon halb aus und ich habe dummerweise nur das eine mitgebracht. Entschuldigung.
Da muss ich mir einen Marker setzen.
Wieso?
Na, weil das muss ich ja rausschneiden. Da steht jetzt, Thomas hat gerülpst.
Aber da kann ich nichts dafür.
Er sagt, er könne nichts dafür.
Was ist mit unserem Redakteur eigentlich?
Unser Redakteur?
Oder unsere Redakteurin?
Die hinter der Glasscheibe sitzt und alles.
Ja, haben die noch Urlaub oder was ist da los? Bin heute angekommen. Nur im tausendsten Stocklicht.
Ja, weil du immer so spät kommst. Ich meine, es ist Wochenende, weil in dieser Firma, du weißt ja, wir haben 4-Tage-Woche, ne? Am Freitag kümmert sich jeder um eigene Projekte. Die Redakteurin, die betreibt eine Schießbude nebenbei als Hobby. Und da muss die am Freitag schon los. Also sie zieht dann am Wochenende immer auf die Kirchweih, also
Schießbude
und ja, sie hat auch noch ein Kettenkarussell und so ein super Flying Star und los geht's, wir fahren rückwärts.
Hat sie auch eine Schiffschaukel, weil da braucht man stramme Schubser.
Aha.
Weiß ich nicht, wenn man dann abends fragen, Party machen kann.
Ja. Ein junger Mann zum Mitreisen gesucht.
Genau. Also ein schönes Hobby eigentlich, ne? Kann man sich ein bisschen was da nebenbei verdienen.
Ja, mal ein bisschen weil
Projektmanagement üben.
Ja, weil das bei uns, das ist ja so eine Pro Bono-Geschichte, ne? Das macht man einfach aus Liebe zur Sache.
Ja. Aber wenn sie die Sache wirklich lieben würde, dann wäre sie jetzt da.
Ach so.
Okay, stattdessen musst du meinen Rülpser rausschneiden. Kann doch nicht angehen. Wollen wir mal weitermachen, ne,
okay,
mit dem Text. Bevor wir vergessen, oder ich vergesse, dass ich auf dem Eurobike war.
Zitat, und die Manuela darf beginnen. Manuela, lass mal sehen. Wie viel Glück du hast, das beginnt doch gleich mit 450.
Ich nehme ein R wie Richard.
R wie Richard? Ja, nein. Und Sven?
Nein.
Sven Vogel. Was wird's denn bei dir? 200.
N wie Nordpol.
Damit belohnst du dich aber ordentlich. 5-mal.
Ja, und ich verkaufe ein R und ein U. Und ein O.
Ein R und ein O und ein O, was ist das
also
zusammen?
Ein U, ein R und ein O. Und das ist Uro. Das ist die halbe Silbe, die die Eurobike eigentlich aus ihrem Namen streichen kann. Ne?
Was kommt dann da raus? Eurobike, also U weg, R weg, eher U weg. E-Bike.
Yeah.
Genau. Yeah.
Ha.
Ja. Ist aber nicht von mir. Also das Dunkle schmeckt köstlich, sehr zu empfehlen, außer dass es halt ein bisschen aufstößt. Ich sage da ein was. Ich habe nach der Eurobike überlegt, was habe ich eigentlich gesehen? Da habe ich mir Bilder angeguckt, die ich gesehen habe, die ich gemacht habe. Und die allermeisten sind tatsächlich elektrisch.
Machst du das auch so, dass du in deinen Fotos nachguckst, wenn du nicht mehr weißt, was du an einem bestimmten Tag gemacht hast?
Nein.
Also ich gucke in den Fotos nach und bei Twitter und in meiner Telefonliste oder bei SMS. Und dann hangel ich mich so durch. Was habe ich denn da gemacht? Oder wann bin ich irgendwo hin oder so? Ne?
Also manchmal so ein bisschen so in der Art. Jetzt muss ich mal die Eurobike suchen. Wo war denn die? Ne, hier ist ein Essen, da habe ich gekocht. Genau, lecker. Natürlich gekocht und fotografiert, ist klar. Da hat mein Sohn ein Raumschiff gebaut. Es gab Ärger wegen der Sprühfarbe im Haus. Da war ich baden. Schön, 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 schön. Aber die Eurobike, wo ist denn die Eurobike? Oh, da waren wir im Cabrio unterwegs mit einem Glubschi.
Ja, das muss kurz danach gewesen sein. Das, da kannst du in den in Friedrichshafen war das. Das müsste dir doch angezeigt werden. Am 27. August war ich zum Beispiel dort.
Ah, du auch. Sag mal, wo ist die ganze Eurobike hin?
Wow. Da, wenn ich dir gerade zuhöre, da wird sich wieder jemanden beschweren über dein Mausgeräusch.
Ach so, ja, weil ich die falsche Maus hier habe. Wer beschwert sich über das Mausgeräusch?
Eine Hörer.
Treue Hörer. Echt, echt, ja. Tut mir leid. Vielleicht steige ich auch auf mein Trackpad um. Jetzt muss ich mein Telefon anschalten, weil auf dem Telefon sind die Bilder, auf dem Mac sind sie nicht. Ganz komisch. Verstehe ich nicht. Nervt auch ein bisschen. Manchmal die Verständigung zwischen den beiden Geräten, aber egal. Ja, du warst ja nun 3 Tage oder 4 Tage da?
2.
2.
Naja, also 2 Anwesenheitstage, dann ein Anreise- und ein Abreisetag.
Ach so, stimmt, ne? Wir haben uns ja abends getroffen. Ja. Oh, da sehe ich gerade ein Fahrrad ohne Motor. Allerhand. Kann nicht sein. Ja, die E-Bike 2015 in Friedrichshafen. Ohne einige namhafte Hersteller.
Ach so.
Die man aber nicht vermisst hat, weil man sie eh nicht gesehen hätte oder wahrgenommen. Also, es ist ganz schwierig. Hier, Riese und Müller hatte irgendwas. Brauche ich da mal durch. Kobi, klar, Kobi ist überall. SRAM. SRAM hat ja keinen Elektromotor. Dafür eine elektronische Schaltung, die ich haben will.
Aha. Ach so, dann sollen wir da, ich hatte nämlich gedacht, weil wir müssen das, wenn wir von unserem Sponsor berichten, dann sind wir da natürlich nicht ganz frei von, weiß ich nicht, Vorurteilen, oder?
Aber die geilste Gabel der Welt bauen sie trotzdem. Hilft doch alles nichts.
Das stimmt, ja. Warte mal, dann müssen wir mal hier.
Ich ärgere mich.
Das ist. nur mal, um jetzt den Werbeblock einzuleiten. Ne? Das stimmt, ja. Wir können ja davon reden, ne? Also seit der wer sich noch nicht mit Fahrradtechnik und sowas beschäftigt hat, der soll das hiermit tun und kann forschen nach der, wie heißt die Gabel, die tolle?
Na, wie die allererste hieß von RockShox. RS1.
Genau, RS1, ja.
Nur umgedreht.
Genau, also naja, also nicht SR1, sondern die Gabel ist umgedreht.
Auf den Kopf gestellt, ja. Eine Upside-Down-Gabel, die es jetzt auch schon seit einem Jahr gibt, aber die so schön ist und die so gut funktioniert und die ist jetzt auch offiziell für 27,5 Zoll natürlich und 27,5 plus oder was auch immer gibt. Wir gehen da nicht näher drauf ein, auf die Reifen und Räder, weil die sind uns wurscht.
Nee, da gehen wir nicht drauf ein.
Und ja, die Gabel ist wunderschön, aber die ist ein alter Hut ja schon. Außer, dass sie mittlerweile an verschiedenen Fahrzeugen verbaut wird und schön mitlackiert wird, was ihr gut tut. Also ich habe ja am SRAM-Stand, da war ein Canyon-Fahrrad mit ohne Motor. Canyon hat noch keine Motoren aktuell, oder? Wie war's?
Die haben immer noch keine E-Bikes.
Und
dass die haben ein schönes ausstellen dürfen dort. Ich bin auch gar nicht hin zum Stand.
Unter bestimmten Auflagen, nur ganz strenge Auflagen hatten die bekommen, dass sie hin dürfen mit ohne Motor. Auf jeden Fall haben die ein wunderschönes Hardtail am SRAM-Stand ausgestellt gehabt. Und das ist weiß, was immer noch eine wunderschöne Farbe ist, mit einer weißen RS1. Also es sieht verdammt cool aus. Wobei natürlich der Knüller am SRAM-Stand die neue elektronische Rennradgruppe war. E-Tap heißt es, oder? Das SRAM-System.
Ja, E-Tap. Red E-Tap.
Red genau E-Tap. So. Und funktioniert super. Du hast damit Raumschiffe abgeschossen, oder?
Ja, die hatten so ein
Ich glaube, ja, Space Invaders also, heißt es, oder? Das Spiel.
Ja, nicht Asteroids.
Ich glaube, es heißt Space Invaders, habe ich in dem Space, Comic
gelesen. Genau, weil Asteroids, das ist ja dieses Ding, wo man mit so einem, wo man so ein kleines Pixel-Raumschiff sich rumdreht und so weggeschubst.
Ja, Space und da Invaders, kommen, ne? Da kommen ja eben die Invaders oder kamen vor knapp 30 Jahren und haben einen abschießen wollen oder noch länger.
Genau, so heißt es ja. Ich habe gerade mal gesucht. Und richtig, und die Space Invaders waren auf einem großen Bildschirm und steuern konnte man sie mit den Schalthebeln der neuen Red E-Tap, die nämlich eine neue Schaltlogik haben. Kann man das so sagen?
Ja, also
erzähl SRAM mal kurz, wie die funktionieren.
Und die funktioniert wie bei einem Rennwagen, wie bei einem Formel-1-Wagen. Daran orientiert sie sich. An der Schaltlogik da, also rechts rauf, links runter, beziehungsweise rechts die schweren Gänge, links die leichten. Ist das so richtig?
Ja, ich glaube schon. Also ja. wie so eine
Also wenn du
Schaltung,
wenn du
ja, ja. Mit den Paddeln.
Ja, genau. Das sind ja quasi Paddel. Wer eine normale SRAM-Rennradschaltung kennt von der Logik, die ist ja immer noch ein Traum, wie die funktioniert, muss ich ja ein bisschen umstellen vielleicht, weil eben ein Hebel nicht mehr alles kann. Wobei ich weiß jetzt gar nicht genau, wie funktioniert die Red E-Tap eigentlich mit einem Umwerfer vorne?
Beide Hebel gleichzeitig drücken, wechselt das Kettenblatt.
Okay, aber ist ja eh Schnee von gestern eigentlich.
Nee, das wird noch gefahren. Also die.
Klar,
ich habe auch gedacht, das gäbe es nicht mehr, aber. Ja, wenn es voll steil den Berg hochgeht, dann braucht man das schon noch. Und also rechts runter dann, oder?
Genau. Rechts runter, also rechts die schweren Gänge.
rechts runter, links hoch, beide gleichzeitig, wechselt vorne den Umwerfer. Und das macht es genau, also wechselt einmal den Umwerfer und es reicht, um jeweils auf das andere Kettenblatt zu schalten. Eigentlich eine schlaue Sache, ne?
Mhm. Schön schlicht und optisch attraktiv, weil keine Kabel irgendwo. Und auch die Batterien hängen nicht irgendwo am Rahmen rum, sondern sind auf dem Schaltwerk bzw. am Umwerfer direkt
montiert. Es ist 22 Uhr.
Oh, hast du das gerade gehört?
Ja, danke Siri.
Das war nicht sie, nicht, die heißt, ach, ich weiß nicht, wie die heißt, egal. Genau, weil, haben wir das schon gesagt, dass das eine Funkschaltung ist?
Nee, bisher noch nicht. Wir haben nur verraten, dass sie elektronisch ist. Und jetzt ja, wollte ich eben, ja wollte ich, lange, hier, ne? ja, klar, hat Kampa schon und Shimano natürlich, die haben ja angefangen. Und es gab es ja früher schon, wissen wir alle. Dann gab es Ärger. Und jetzt hat es endlich und ausgereift. Auch SRAM. Weil SRAM hatte ja die erste hydraulische Rennradbremse auf den Markt gebracht. Und die war nicht ausgereift. Und das wissen die jetzt. Und deswegen haben die diese Bremsen bzw. diese Schaltgruppe auch schon ein ganzes Jahr lang getestet. Auch bei Profirennen haben wir auch wohl schon Rennen gewonnen damit alles. Wenn ich richtig verstanden habe, bzw. auch in den Medien oder sowas wird es ja geschrieben, haben sie zum Tarnen Kabel hingelegt. Und
sogar die Mechaniker haben die dachten, die müssten sie für die gehen nicht ohne und haben Kabel verlegt von vorne nach hinten. So sagen sie es. Das ist natürlich eine nette
das ist Geschichte. Aber trotzdem. Das ist die Legende, ja.
Ja, aber, das, ja, aber zum Tarnen ist es schon clever. Also alle, das war ja das am schlechtesten gehütete Geheimnis, dass sie eine elektronische Schaltung bringen. Aber dass sie Funk hat, wusste ich zum Beispiel nicht, ne?
Ich auch nicht. Hallo? Vor allem, wenn man dann die Kabel sieht auf irgendwelchen Spy-Shots.
Ja, genau. Ja, coole Sache, ne? Womit wir auch schon bei der Elektronik wären, ne? Weil eigentlich müsste ja die Elektronik-Bike sein, ne?
Was können wir bei SRAM noch sagen? Dass ja SRAM konsequent den Weg des einen Blattes vorne geht. Im Mountainbike 1x11, bei den Rennrädern 1x11. Wer sich's leisten und treten kann, fährt vorne keinen Umwerfer mehr. Spart Gewicht, spart Ärger mit dem Scheiß. Wobei die elektronischen Schaltungen das ja ganz elegant machen. Die stellen ja immer nach automatisch. Da muss man nichts selbst machen mehr. Das rasselt wohl auch gar nicht und lässt sich super einstellen, habe ich gehört. Die Dura-Ace oder sowas, das ist ein Traum, da braucht man nichts, fummelt und schafft sie nach, wenn die Kette streift. Aber nichtsdestotrotz ist es schön, wenn man sowas nicht hat. Ob ich eine einmal 11 Rennradgruppe treten könnte, den Berg hoch, schlapp wie ich bin manchmal. Es sieht halt gut aus und ist leicht. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass sie das durch die Bank anbieten, sowohl beim Rennrad als auch beim Mountainbike. Ich war nicht bei Shimano. Wie machen die das? Ich war bei so vielen Sachen nicht, Hans. Ich kam aus dieser Messe raus, habe mir gedacht, wo war ich überhaupt? Was habe ich gesehen? Hätte ich einen ausführlicheren Plan gebraucht? Wie lang muss man auf diese Messe gehen, um nur ansatzweise was zu sehen? Und gehe ich wieder hin?
Ich habe eine Liste da. Ich habe eine Liste von Sachen, wo ich nicht war. Zum Beispiel. Also, mein Gott, das ist schwierig. Die meisten Sachen, also, das ist natürlich schade, wenn man dann gerne bestimmte Leute, sich mit Leuten unterhalten hätte, ja, zum Beispiel. Aber das muss man halt dann nachholen, ne? Zum Beispiel, weiß ich nicht, wäre ich ganz so Herkules oder hätte mich da mal umgeguckt, wie es aussieht.
Stimmt, die Lastenräder.
Nach der Übernahme von durch die ZEG. Solche Sachen, ja. Aber ja, trotzdem habe ich noch ganz, ja, einige interessante Sachen gesehen.
Ich auch, ohne Zweifel.
Übrigens, und dann muss ich dir sagen, also zu dem, wir sind ja immer noch im Werbeblock, ne, im SRAM-Werbeblock.
Ach so.
Wie viel gehen wir denn noch?
Ach so, ich habe gedacht, wir sind schon durch.
Du hast schon genug geschwärmt. Weil ich noch was SRAM. Geiles entdeckt habe. Also das
von
ist
SRAM?
Ja nicht nur, ja, also nicht von SRAM, sondern von Quark. Also,
ach ja.
Also das ist ja so, wer mal bei SRAM war, die haben ja, da gehören ja mehrere Firmen dazu, zum also RockShox, die Federgabeln haben sie mal gekauft, und, Dämpfersysteme, und dann gibt es noch einen Felgenhersteller. Bist du noch dran?
Ja, ich bin nur kurz zu meinem Quark-Prospekt gelaufen.
Ah, okay.
Weil wir haben ja
bei dem... Ja, bei der Funkschaltung ist es so, dass es da natürlich wichtig ist, dass die sicher funktioniert. Und wenn, wie es ja zu erwarten ist, quasi das ganze gesamte Peloton irgendwann mit den Schaltungen fährt, dass nicht du für deinen Nachbarn nebenan mitschaltest, zum Beispiel, ne? Weil die Funkwellen aus Versehen zu dem rüberrutschen. Das kann aber nicht passieren, weil die haben sich ein eigenes Funkprotokoll zusammengebastelt. Also nicht gebastelt, die haben sogar Hacker engagiert, um das angriffsfest zu machen, und haben ihm einen coolen Namen verpasst. Das heißt Area. Also so wie Luft, ne?
Ja,
Luft,
ja.
Und Umgebung, Area. Und das funktioniert nur zwischen den Schaltkomponenten. Und weil du aber als echter Fahrradnerd ja wissen willst, welchen Gang du gerade drin hast, ohne aufs Kettenblatt zu gucken. Nein, du willst den ja in deinem Garmin-Computer angezeigt haben. Und du willst den später auswerten können. Wie bin ich am Berg mit welchem Gang gefahren? Ne? Ist klar, oder?
Mhm.
Deshalb hat die Schaltung hinten noch ein End-Plus-Funkmodul drin.
Mhm.
End-Plus für die unbedarften Hörer, das ist voll der Standard, den die ganzen Fitnessgeräte verwenden. Darüber funken die. Und den kann man, glaube ich, hacken. Aber wurscht, weil das ist jetzt in dem Fall nicht sicherheitsrelevant, und niemand schaltet dir am Berg plötzlich in den höchsten Gang, ne? Und dann kann das über End Plus an den Computer schicken, und in dem Computer, da siehst du ja dann auch die Wattzahl, ne, die von deiner Kurbel kommen, die, und jetzt kommt's, die von Quark kommt. Das ist diese SRAM-Tochter, die sowas, so Watt-Kraftmessgeräte herstellen.
Mhm.
Und die haben ein System, das nennt sich Quark Race Intelligence. Kennst du das?
Mm-mm.
Das haben die nicht auf der Eurobike vorgestellt, sondern schon vorher. Und ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ob, wenn du Tour de France geguckt hast, da haben doch die ganzen Fahrer hinten an ihren Fahrrädern, an den Sätteln so Teile dran gehabt. So schwarze Bobbeln.
Nö, ich habe nicht geguckt.
Okay, jedenfalls, von Quark gibt es ein komplettes System, mit dem du Daten, Renndaten in Echtzeit übertragen kannst, die in der Software auffangen und dann zum Beispiel für Moderatoren zur Verfügung stellen kannst oder in der Bauchbinde zeigen. Wenn du dann siehst du als Zuschauer im Fernsehen, aha, der Fahrer so und so, der tritt am Berg gerade diesen Gang mit so und so viel Watt und sein Herz schlägt so schnell.
Mhm.
Das kannst du sehen.
Puh.
Und das ist natürlich eine
macht
eine
da ein bisschen Angst.
Sache, ne? Ja, aber es geht, weil die Dinger haben Funkmodule und schicken das permanent weiter. Das gab es ja auch dieses Jahr schon bei der Tour de France. Da wurde mal wieder vermutet, ja, der Froome, der hat bestimmt einen Motor in seinem Rad drin, ne? weil der gar so ruhig da die Berge hoch fährt. Und dann hat glaube ich, ein anderes Team hat vom Sky-Team verlangt, ja, die sollen mal die Daten rausgeben, die der gesammelt hat. Und das haben sie von einer Etappe, glaube ich, auch seine Leistungsdaten online gestellt. Mhm. Also das heißt, da wird gesammelt und weitergegeben auf Teufel komm raus, ne?
Ja, heute ist es so.
So, dann, und ich habe, jetzt gehen wir mal hier woanders hin, ne? Auch ein Federgabelhersteller, aber hauptsächlich, und ein Bremsenhersteller, ne? Oder wolltest du dazu noch was sagen?
Nö, ich habe gerade den SRAM-Katalog vor mir und blätter da ein bisschen drum. SRAM kümmert sich ja hauptsächlich um den Rennsport, beziehungsweise Breitensport dann natürlich auch. Also ist eher eine Sportmarke.
Ja.
Die hatten ja, der ein oder andere erinnert sich noch dran, vor 25 Jahren mal Fichtel und Sachs übernommen, den Getriebenabenhersteller. Die Getriebe sind momentan nicht so ihr Thema, weil sie einfach die Kettenschaltung und das Ganze drumherum revolutionieren gerade. Federgabeln auch mit RockShox. Naja, warten wir mal. Vielleicht kommt irgendwann mal noch ein Getriebe-Oberhammer. Aber es gibt ja andere Getriebehersteller. Es ist ja auch schön, wenn es noch andere Marken gibt. Wie zum Beispiel Novinci, die neue Naben vorgestellt haben. Die 360er hat jetzt 380% Entfaltung. Dann gibt es eine kleine mit 330. Am Stand war ich nicht, wollte ich eigentlich hin, aber habe es nicht geschafft. Warst du bei Novinci?
Nö. Ehrlich gesagt interessieren mich die nicht gar so arg, wie mir das bei dir so scheint. Du bist ja ein echter Fan, ne?
Ja, weil ich sie besitze und jeden Tag an dem Ding dran rumdrehe. Momentan knarzt sie ein bisschen und ich habe Angst, dass der Schalthebel langsam zerfällt. Aber er ist auch schon was älter. Der ist schon 3, glaube ich, oder 2,5.
Kommt er gleich in den Kindergarten.
ja, genau. Er macht fiese Geräusche und die haben ja jetzt, Novinci hat ja was schon schön ist, weil sie ja stufenlos sind, so eine hübsche Ganganzeige, wo ein Berg quasi, wo so ein kleines Piktogramm oben auf einem Berg ist. Das sind dann die leichten Gänge und die schweren Gänge. Da ist dann die Straße flach. Also die Straße verändert sich da drin. Nach einer Weile braucht man das halt gar nicht mehr. Also die haben bei der einfachen Schaltung, bei dem Einsteigermodell jetzt, bei der 330, haben sie eine ganz einfache Anzeige, die nämlich einfach nur breitere und schmalere Balken anzeigt. Reicht vollkommen, ist weniger wartungsanfällig. Könnten sie wegen mir auch bei der Top-Gruppe machen und vielleicht blau eloxieren oder so. Keine Ahnung. Aber das nur an die Jungs von Novinci. Sonst war ich da nicht. Meine funktioniert noch. Aber ich werde mir das im Nachgang anschauen oder irgendwo, wo es ein bisschen ruhiger ist. Weil ruhig ist es nirgends auf der Eurobike, oder?
Nee, nicht wirklich. Ja. Naja, wenn man sich zurückzieht in irgendwie ein Studio oder so. Aber ansonsten, nee, eigentlich eher nicht. Du hast ja die Liste vor dir, oder? Mit den Sachen, die.
Da muss ich gerade mal hin. Hier, ja, Fahrradio-Themen, die habe ich, genau. Den Stepper sehe ich hier gerade.
Ja.
Kann man mal ein bisschen weg, genau, das hat gar keinen Motor gehabt.
Ja, aber was ich weiß gar nicht, soll man noch, weil ich ja noch was mit Funk hatte, ne?
Ah, naja, gut, dann raus damit.
Ja, aber muss ja nicht lang sein.
Ja, ist es gut oder interessiert es keine Sau?
Doch, das ist schon voll interessant.
Nein.
Doch.
Oh. Mein Name ist Daniel Schumacher. Ich bin der Leiter für den technischen Vertrieb und Marketing und möchte euch gerne jetzt die aktuellen Produkte vorstellen. Wir haben eine ziemliche Produktneuheit. Damit würde ich auch direkt beginnen. Unser E-Leg-System haben wir schon in den letzten Jahren vorgestellt. Mit der Federgabel, mit dem Federbein. Das Ganze haben wir noch dieses Jahr kombiniert.
Ja, schon? Hörst du das?
Stütze, die gesteuert wird. Das heißt, alles über eine Remote bedienbar, über ein Plus kommunizieren die ganzen Komponenten miteinander. Wir können sogar dann noch über einen E-Leg Coach, so heißt unser neues Tacho-System, eine Anzeige damit verbinden und das Ganze mit einer App koppeln. Somit kann ich jede Komponente auslesen, kann Batteriezustände mir anzeigen lassen, kann Betriebszustände anzeigen lassen, bis hin zu einer Kopplung mit einem GPS-Track.
Leck mich am Arsch.
Magura, oder was?
Magura, ja.
Leck.
Also was in...
Hä? Leck, habe ich gesagt.
Oh mein Gott.
Ja, das ist... Also die haben eine... Die haben ein System, das heißt E-Leg, das gibt es schon länger, glaube ich. Da kann ich ja noch. Das ist ein Fahrwerkssystem, also die. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Aber was sie dieses Jahr neu haben, ist eine Sattelstütze, eine Dropper Post, ne? Weißt du ja, was das ist? Also ist ja quasi Pflicht am Mountainbike mittlerweile, ja. Also zumindest wenn man keine Cross-Country-Rennen fährt. Also. Halt eine Sattelstütze, die du vom Lenker aus einfahren kannst, rauf und runter fahren, ne?
So oft vom Lenker aus. Es gibt es ja auch mit Sattelbedienung oder.
Ja, gibt es auch, aber weniger. Und also durchgesetzt und weil es halt, naja, wenn du jetzt im Gelände bist, dann möchtest schon am liebsten echt die Hände immer am Lenker behalten. Ne? Soll man ja machen, lernt man ja schon ganz früh. Und
ohne Hände, ohne Zähne.
Ja, na, ist doch so. Und das kann man ja machen bei den Dropper Seatposts, nur dass die halt auch von unserem Lieblingshersteller gibt es ja sowas auch, ne? Aber
ich glaube, die sind extrem populär, die von RockShox.
Ja, aber die Montage ist wohl ein echter Pain in the Ass. Oder zumindest relativ aufwendig. Und man kriegt die auch hier mal kurz ins Auto reinschmeißen, Sattelstütze rausnehmen. Geht nicht, weil die hängt ja fest an dem blöden Hydraulikkabel, das von der Sattelstütze durch dieses Sattelstützrohr am Rahmen entlang vor zum Lenker geht.
Da muss man halt irgendwie festkletten, Klettis oder so.
Ja, oder so wie Magura, du verzichtest einfach auf dieses blöde Kabel und machst ein kleines Funkmodul hin. Da ist ein kleines Knöpfchen am Lenker und das funkt dann an die Sattelstütze, an so ein kleines Kästchen unterm Popo. Und das macht die Hydraulikschleusen auf in der Sattelstütze. Dann setzt dich mal kurz hin, dann ist die Sattelstütze drin und dann stehst du wieder auf, dann ist sie wieder oben. Und das braucht ziemlich wenig Strom und wenn du sie eine Weile nicht benutzt, dann geht sie aus. Und da weiß gar nicht, wie oft man die laden muss, aber die Magura hat auch Zusatzakku, hat so Akkupacks.
Aha.
dann kannst du auch zwischendurch mal deine Geräte aufladen. Ne? Musst gar nicht unbedingt zu Hause alles an den USB-Hub anschließen. Also wenn über
Micro USB immer
aufgeladen.
Wie ist denn das?
Also du hast ja auch immer so einen Akku.
Ich habe ein richtiges Necessaire mittlerweile dabei. Da ist ein Autoadapter drin, da ist eine Powerbank drin, da ist ein Ladekabel für die Powerbank drin, da ist ein Ladekabel fürs Telefon drin, dann ist ein Ladekabel für den Kopfhörer drin, dann sind ein paar Batterien drin, weil manchmal habe ich auch batteriegetriebene Geräte dabei. Was ist noch alles drin in meinem Necessaire? Dann ist noch irgendein, oh ja, das Ladekabel von meinem Fahrrad. Tacho ist drin. Ich finde ja den ganzen Scheiß sonst nicht mehr. Er fliegt ja überall rum. Und ja, ist so ein rotes Täschchen. Sehr elegant. Braucht man heute. Wiegt eine Tonne.
Ja.
Alles.
Naja,
also bei ohne gehe ich nicht mehr raus.
Nee, ich auch nicht. Ich habe auch sowas dabei. Also bei der Sattelstütze ist es so, wenn der Akku leer wird, dann meldet er sich und dann kannst du die, glaube ich, noch, weiß ich nicht, 20 Mal rauf und runter fahren oder so. Und irgendwann musst du dich halt mal entscheiden, in welcher Stellung du sie lassen willst. Ne? Und dann musst du halt wieder aufladen. Und das Ganze ist noch eingebunden, also auch über elektronisch und über Funk funktioniert ihr Fahrwerk. Das funktioniert dann zum Beispiel so, dass die Gabel, also die Gabel hat Sensoren drin, also Neigungssensor, also so ein Gyrosensor und Beschleunigungssensoren. Und wenn die auf ein Hindernis trifft, dann dämpft sie das erstens selber ab, ne? Dazu ist sie ja da. Und dann funkt sie an den Dämpfer hinten, hey, da kommt ein Hindernis, das ist so und so hoch, ne? Und dann weiß der, oh, kommt ein Hindernis, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen weicher oder fester stellen, je nachdem, was das für ein Ding ist. Ne? Und dadurch bügeln diese zwei Dinger das ordentlich weg, so sagen die. Ne? Also klingt ziemlich cool. Und dann kann man die auch noch, bei dem Ding sind auch noch Knöpfe dran, weil die kann man feststellen, also so. Wie heißt es? Lockout oder so? Naja, wenn du den Berg
hochfährst,
dann kannst du
ich weiß, was
draufdrücken
du,
und dann federt die Gabel nicht. Wenn du aber vergisst, diese Feder, diesen Lockout rauszunehmen und machst einen riesen Satz, ne, dann würdest mit einer klassischen Gabel starr landen, ne, und müsstest alles mit den Armen und den Beinen abfangen. Ne? Mhm. Aber die Gabel merkt, wenn du in der Luft bist und macht auf. Und dann federt sie wieder, wenn du aufkommst. Coole Sache.
Ja, nee, das ist cool, dass die das merkt, weil das ist ja extrem lästig, wenn du irgendwo runterfährst, vergisst deine Gabel zu entsperren und dann tut es riesen Schläge, du bist es auch gar nicht mehr gewohnt und kannst es vielleicht auch gar nicht abfedern mehr. Und ich zerlege.
Ja, rechnest ja auch nicht mit, ne?
Nee.
So.
Genau. Wo waren wir? Ach genau, das war das Magura. Die Elektronik. Und jetzt gehen wir doch mal ganz zu was ganz Mechanischem.
Ja, was denn?
Naja, der Stepper.
Der Stepper, ja, pass auf.
Ich bin der Martin Buchberger, gebürtig aus Mayofen im Zillertal.
Na, der war das.
Genau, das war der. Und der Martin Buchberger, der fährt schon seit 15 Jahren kein Mountainbike mehr. Weil er es damals auch gar nicht mehr fahren konnte. Er hat so arg Rückenweh gehabt. Und dann hat er sich überlegt, wie kommt er da drum rum. Im Fitnessstudio hat er dann irgendwie festgestellt, Mensch, so ein Stepper, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein Stepper, der tut gut und das ist eine schöne Bewegung für den Rücken. Und
soll er es mal selber sagen?
Ich kann ihm da recht geben, weil ich hab selber Rücken. Lass ihn mal reden kurz, ja? Genau, was sagt dann der Martin?
Und die Idee kam daher, dass ich selber am Mountainbike Rückenprobleme bekommen habe. Genau genommen musste ich das Mountainbike-Fahren komplett aufhören aufgrund von Bandscheibenproblemen. Und da habe ich ein Stehrad entwickelt, das ein bisschen sich technisch an den Stepper im Fitnessstudio anlehnt. Und der Vorteil am Street Stepper ist eben, dass man in aufrechter Haltung fährt, stoßfreie Stepbewegungen hat und die gleiche Leistungsfähigkeit vom Fahrrad dennoch hat. Vor allem bergauf ist er sehr, sehr gut. Und es hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass der Großteil unserer Kunden sportlich ambitionierte Menschen sind, mit Rückenproblemen oder Gelenksproblemen. Das ist unsere Nische und da ist der Street Stepper einzigartig.
Ja, du hast da... Das heißt, das ist ein Reha-Gerät. Hörst du noch zu?
Ich höre zu, ja, klar.
Ah, ja.
Und Tatsache ist...
Nachdem ich selber Rückenprobleme hatte, habe ich im Fitnessstudio die Entdeckung gemacht, dass dieser Step-Antrieb über zwei unabhängige Step-Hebel auch noch sehr effektiv ist, was die Biomechanik betrifft. Daraus entstand überhaupt erst die Idee, aus dem Stepper ein Fahrzeug zu machen, weil die Kunden wünschen natürlich schon ein leistungsfähiges Gerät. Kein Spielzeug, kein langsames Gerät, sondern richtig ein dynamisches Gerät, mit dem man die gewohnten Touren, egal ob auf der Straße oder in den Bergen, die man halt vom Fahrrad gewohnt ist, auf dem Stepper machen kann.
Ja, wir fanden ja das erst ein bisschen befremdlich, oder?
Ich habe den Stepper schon immer mal wieder gesehen. Ich lebe ja in Stuttgart und der Stepper wird in der Nähe von Stuttgart produziert und entwickelt, auch wenn der Martin Österreicher ist. Die Firma, die den Stepper produziert, kennen vielleicht viele alte Hasen oder alte Schüler noch. Die Firma war bekannt für die Marke Hot Chili. Kommt aus Schorndorf bei Stuttgart, dort wo die Wiege des Automobils stand. Beziehungsweise der. Mache hier keinen Schwurbel, weil letztendlich habe ich öfter mal schon so ein Ding rumfahren sehen und dachte mir, ich bin da ehrlich, dachte mir, muss das sein? Oder ist das Quatsch? Wie sieht denn das aus? Warum? Warum sollte man das fahren? Entweder fahre ich Fahrrad oder ich habe einen Stepper. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, da endlich mal mitzufahren mit dem Ding. Und es ist ja tatsächlich so, dass mein Rücken... Was ist los?
Ich habe dich da gefilmt, während du gefahren bist. Das kann man auch kann man in unserem YouTube-Kanal sehen. Das nur so zwischendurch. Ne?
Mhm. Wenn man geschickt ist, genau, dann kann man jetzt nämlich gleich kurze Pause machen bei dem Podcast, dann, wenn man das hört. Und dann kann man gleich auf YouTube suchen und dann kann man sich das nochmal anhören. Oder man lässt es einfach und guckt
sich irgendwann mal an. Oh Mann, total praktisch. Ja, das stimmt. Ja.
Aber lass mich doch weiterreden, Mann. Ganz schön unhöflich.
Ich wollte es ja nur anmerken, ja, damit die Leute... Wieso? Die können doch gleich jetzt wechseln, schnell angucken, wie der Thomas da fährt. Mhm. Und dann kommen sie wieder zurück und hören dir weiter zu. Jetzt bitte.
Ja, aber ich habe ja jetzt meinen Faden verloren, an dem ich mich so schön entlang gehangelt habe. Also, pass auf, ich bin ja jetzt dann drauf gefahren. Mein Rücken ist schon zigmal operiert und die Bandscheiben nur noch rudimentär vorhanden. Und tatsächlich ist es so, immer wenn ich so ein, wenn der Rücken so wirklich fies wehtut und dann tut Treppenlaufen gut. Und Stepper ist sowas, was auch in der Reha und sonst wie immer funktioniert und gut tut und angenehm ist. Mhm. Aber wer will schon die ganze Zeit Reha machen? Und dann bin ich jetzt auf dem Street Stepper mal gefahren und ich habe den Sattel nicht vermisst beim Fahren. Und das, der fährt auch gut. Also da kann man jetzt nicht meckern. Ne? Man kann auch freihändig fahren mit ein bisschen Gefühl. Und ja, vielleicht hält er auch kleinere Sprünge aus. Ich weiß es nicht, wenn man da einen Berg mit runterheizt mit dem Ding.
Naja, ich bin ja auch mal drauf gefahren. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen.
Er ist jetzt nicht unbedingt für Downhill gemacht. Jetzt weiß ich gar nicht. Der hat, hinten braucht er ja nicht erstmal mal keine, für normale Fahrt keine Federung, weil man das Ganze ja mit den Beinen abfangen kann. Hat er eine Federgabel? Ich glaube es gar nicht. Braucht er auch nicht eigentlich.
Doch, ich glaube schon.
Oder? Könnte sein, dass er doch eine Federgabel hat, er glaube ich, weil das dämpft dann vorne schon ein bisschen weg. Was ganz angenehm ist, ähnlich wie zum Beispiel diese oder auch Tretroller, durch das, dass man immer steht, braucht man auch die Brustmuskulatur und Schultermuskulatur alles. Man ist quasi immer am Arbeiten, obwohl man jetzt trotzdem den Lenker festhält, aber man muss sich immer abstützen, halten, stellen. Man merkt es gar nicht. Es kann durchaus sein, wenn man jetzt zum Beispiel eine längere Strecke mit dem Street Stepper fährt, dass man vielleicht eher mal im Oberkörper Muskelkater hat als in den Beinen. Der Street Stepper, was ich eine gute Idee finde, was der Martin erzählt hat, du hast die Interviews ja zusammengestellt, wenn ich das richtig gesehen habe. Da beschreibt er das ja auch, dass man mit dem Stepper, da ruft man an und sagt, okay, ich wohne hier und da, in Köln, in Stuttgart, in Berlin oder in Garmisch-Partenkirchen oder in der Zone irgendwo. Nee, das darf man nicht sagen.
Ja, nein. Könntest du jetzt noch ein paar interessante Orte nennen. Ne?
Ja, genau. Zwickau, Dresden, Leipzig. Lauter schöne Städte, die wirklich schön sind. Nee, aber es ist... Also, okay. Gut. Auf jeden Fall... ruft man da an und dann macht man einen Termin aus und dann kann man nämlich diesen Street Stepper unter Anleitung Probe fahren.
Das nennt sich Instruktor.
Genau.
Mit dem man dann unterwegs ist.
Und das finde ich eigentlich eine coole Idee. Mhm. Weil, um ganz ehrlich zu sein, ist die jetzt so die Hemmschwelle, sich erstmals auf so einen Street Stepper zu schwingen, vielleicht bei manchen doch da. Nicht jeder ist so extrovertiert und fährt irgendwelche komischen Fahrzeuge. Der Street Stepper sieht eigentlich ganz gefällig aus, kann man ja nicht sagen. Es sieht ein bisschen aus wie ein Mountainbike, das keinen Sattel hat, aber sonst ist es eigentlich eine relativ normale Optik. Aber trotzdem ist es doch was anderes und insofern ist es ganz gut, wenn man dann auch einfach nicht alleine das macht.
Ja, irgendwie. Das ist dann so der Segway-Effekt, ne? Der erklärt es auch, wie er darauf gekommen ist, also wie das funktioniert. Und das haben sie auch, diese Instruktoren, die haben sie nicht selbst erfunden. Das gibt es bei anderen Sportarten auch, ne? Willst du mal kurz hören? Du weißt es ja, warst ja dabei, ne? Aber ich spiele es mal kurz vor.
Ja.
Ja, es gibt schon Sportarten, die das vorgemacht haben. Also wir haben dieses Instruktorenwesen nicht erfunden. Wenn ihr an das Nordic Walking denkt, diese Sportart, die ja auch ein wenig auf Gesundheit und sanfte Bewegung abzielt, die wurde groß mit Instruktoren. Es macht auch mehr Spaß in der Gruppe, speziell wenn man mit einem ungewöhnlichen Sportgerät oder einer neuen Bewegung unterwegs ist. Wenn man der Erste ist und der Einzige in seinem Ort, könnte man sich denken, naja, wie wirklich auf die Leute in der Gruppe macht das immer mehr Spaß. Auch der Segway wurde so eigentlich vertrieben, ursprünglich als Verkehrskonzept gedacht, ist der Segway aber über geführte Touren erfolgreich geworden, weil ein Sport oder eine Bewegung in der Gruppe auszuführen immer mehr Spaß bedeutet als einzeln.
Na, du hast es ja eben schon gesagt, aber das stimmt schon. Ne? Also, wenn man in der Avantgarde ist, braucht man Selbstvertrauen. Ne? Und
Ja, die gibt es sicher auch. Also die Leute mit Selbstvertrauen, die fahren mit dem Street Stepper eben schon seit 2-3 Jahren rum. Also den gibt es ja schon eine Weile. Der wird schon regelmäßig verkauft. Es gibt auch nicht nur ein Modell. Es gibt einen, der so mehr im urbanen Umfeld auf der Straße funktioniert mit 20 Zoll Rädern. Dann gibt es einen mit richtig griffigen Plattformen, der quasi ein Mountainbike ist, also als Mountainbike funktioniert. Und die haben da durchaus schon ihren Markt und das wird auch in erklecklichen Stückzahlen verkauft, das Street Stepper. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht und ich will auch mal länger damit fahren. Ehrlich.
Okay. Jetzt ist aber mal wieder gut mit
Ohren. Ja, ne? Also, hilft ja nichts, ja. Wenn wir mal was...
Ich hab ja gar nicht viel draufgeschrieben in unsere Liste, ne? Weil jetzt haben wir eine Stunde hinter uns gebracht, ne? Wo waren wir denn da noch am Donnerstag eigentlich? Am Donnerstag waren wir ja zusammen unterwegs, ne?
Ja, ja.
Und da waren wir noch bei deinem... Wir können sie ja aufteilen und noch eine Folge machen mit Sachen dazu, ne?
Kann man machen, also wenn uns dann zwischendurch mal was einfällt. Weil wir waren ja gleich beim Street Stepper daneben im Freigelände, nämlich haben wir Bremsflüssigkeit getrunken.
Ah, echt?
Erinnerst du dich?
War das Original Bremsflüssigkeit?
Ach, die ganze Bremsflüssigkeit. Ja, genau. Bremsflüssigkeit in Flaschen. Nennt sich H2O.
Aha.
Die ein oder anderen kennt's. Es wird auch als Wasser verkauft oder frei Haus geliefert. Auf jeden Fall hat der Tübinger Bremsenhersteller Brakeforce One hat eine neue Bremse entwickelt, deren Hydraulik mit Wasser funktioniert. Und auch einem Schlauch-Schnellwechselsystem und einer wunderschönen Anbindung der Schläuche an die Bremssättel, also nahezu frei beweglich. Und wenn dann eben doch mal ein Schlauch reißt in der Hitze des Gefechts oder wie auch immer man das nennen will, oder man saudoof hinfällt und sich den Schlauch abreißt, dann ist das nicht so dramatisch, weil man kann den quasi mit Gebirgsbachwasser füllen wieder. Oder halt Hahnwasser. Also es muss auch nicht destilliert sein oder sonst irgendwas. Also nicht so wie beim Bügeleisen. Muss man bei Bügeleisen eigentlich noch Destilliertes reinkippen, weißt du das? Ich glaube nicht, oder? Ich mache das nicht. Ich nehme normales Wasser.
Sollen wir dann näher drauf eingehen? Also ich verwende kurze Abschweifung. Können wir machen, ne? Weiße Ware in meinem... Ich glaub, wir haben jetzt ein Roventa-Bügeleisen im Moment mit schickem Muster. Mhm. Halb-halb. Bei uns, weil wir extrem kalkhaltiges Wasser haben.
Ah, okay.
Der Hersteller empfiehlt normales Leitungswasser. Die Verkäufer empfehlen halb-halb. Und da gibt es auch noch so einen Messbecher dabei. Und also halb destilliertes Wasser, halb normales Wasser. Und damit geht das ganz gut, weil sonst haut es da dicke Kalkbrocken durch die Dampflöcher raus. Ne? Und das ist nicht mehr schön, geht auch ruckzuck kaputt. Und nur destilliert, das geht auch nicht. Und aufgepasst, kein Wasser aus dem Trockner. Ja?
Wer macht denn sowas?
auch wenn das bei Frag Mutti steht, ne? Kein Wasser aus dem Trockner verwenden. Ich habe das gemacht. Und
ach, du warst bei fragmutti.de und da hat dann der Salat auch. Und da hat dann der Salat auch besser geschmeckt, nachdem du ihn vor dem Servieren durch einen Schnitzel ersetzt hast.
Jawohl. Und angespornt durch solche Erlebnisse habe ich natürlich gedacht, na super, der nächste Tipp, der passt auch. Nee, dieser Trocknerwasser-Tipp ist ja jetzt mal grundsätzlich nicht ganz verkehrt, weil da handelt es sich ja auch um Wasser, das verdampft ist und dann wieder aufgefangen worden ist. Ne? Also geht schon in Richtung destilliert, nur dass halt doch ab und zu, glaube ich, noch ein paar so Wolflocken mit drin rumfliegen und so. Und es ist halt auch nicht komplett destilliert, also das ist nicht ganz rein. Und deshalb kein Trocknerwasser verwenden. Das war lange Zeit gängig, wusstest du nicht?
Nö.
Aha. Da siehst du mal, voll dich nicht am Auskennen bist du. Aber es ist vielleicht auch besser so, ne? dass du den Trick nicht kanntest, der ja dann doch eher ungünstig ist. Aber zurück zum Wasser in der Bremsleitung.
Bei den positiven Aspekten von Wasser in der Bremse, jetzt denkt ja jeder, was ist jetzt daran so cool? Was ist so cool? Yeses. Die Sache ist die, dass ja es Bremsflüssigkeit gibt zum Beispiel. Irgendwie dort so und so, wie das Zeug heißt. Das ist ja nicht nur ölig, weil überleg mal, du verlierst irgendwo von diesem Öl. Und ich glaube, ein Tropfen Öl versaut 1000 Liter Wasser. Sondern, wenn schon fürs Wasser doof ist, ist es auch für den Menschen nicht so richtig gut. Also es gibt Bremsflüssigkeiten, die man nur mit Handschuhen befüllen sollte und anfassen. Und man sifft sich ja immer ein bisschen ein, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Bremse entlüftet. Oder befüllt und entlüftet, irgendwas dann macht, da kann immer mal was auf die Haut gehen. Die wenigsten interessiert es ernsthaft, aber das ist nicht so gesund. Und Wasser ist eigentlich okay für die Haut. Also ich wasche mich damit zum Beispiel. Wie schaut es bei dir aus? Oder doch nur Eselsmilch?
Eselsmilch, ja. Gut, wobei streng genommen ist ja da auch Wasser drin, ne?
Ja, ja.
Aber doch, also ich mit Bremsflüssigkeit habe ich mich noch nie gewaschen. Mineralöl kam schon öfter mal an meine Haut. Aber da ist Wasser schon besser, ne?
Und zudem, aber also zu den
technischen.
Ja,
ja.
Nee,
zudem, du wolltest noch was sagen.
Also zudem, dass das mit dem Wasser eben wirklich eine sehr charmante Sache ist, dass das halt einfach das umweltfreundlichste Hydraulik-Fluid schlechthin ist, kommt dazu, dass die Bremse auch noch top funktioniert. Auf der Brakeforce One-Seite sieht man, da gibt es ein kleines Video, bei dem ist leider unsere Verbindung gerade abgerauscht. Und auf dem kleinen Video, da
mach's ich an, ha?
Da erklärt der Entwickler, der Jakob Lauhoff, wie diese Bremse funktioniert.
Wo finde ich das?
Das ist gleich auf der Startseite. Simply More Power nennt sich das. Und Jakob, die BFO H2O heißt die Bremse, von Jakob im Detail erklärt. Kannst du mal anmachen.
Ja, mein Name ist Jakob Lauhoff und ich bin Bremsenentwickler bei Brakeforce One und ich würde euch gerne heute unsere neue BFO H2O vorstellen. Ja, ich würde vielleicht anfangen mit unserem neuen Bremssattel. Der neue Bremssattel wird geschmiedet und ist dadurch...
Boah, ist aber langweilig, oder?
Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht anhören.
Ich fahre mal kurz meinen Schreibtisch runter. So. Weil jetzt war ich lang genug gestanden, ne? Hier, Gesundheit hin oder her, jetzt fläht sich mich ein bisschen hin. So.
Das hast du dir verdient.
Alles klar?
Also tatsächlich kann das jeder für sich selbst anhören, weil das ist nicht langweilig. Das ist schon spannend. Aber,
ja, aber jetzt,
es sprengt jetzt für, den Rahmen, gebe ich zu, ja. Und deswegen
4 kann man Minuten 47.
4:47 wissenswerte Minuten. Aber wir machen mit anderen Themen weiter, weil wir sind gut in der Zeit eigentlich. Inhaltlich weiß ich gar nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber da ist es halt auch so wie bei der Eurobike. Ne? Bah, wenn man da rauskommt, Bierchen.
Aber zu das, da, also bei Breakforce One kommt ja noch dazu, dass es eine interessante Firma ist auch. Ne? Also dieser Jakob, wie heißt er mit Namen?
Ja, Lauhoff. Lauhoff.
Lauhoff.
Jakob, der nicht wurscht.
Lauhoff. Nein. Genau, der Jakob Lauhoff, der ist ja, der nennt sich hier bescheiden Bremsenentwickler, aber der ist ja eigentlich Mitgründer des Unternehmens, oder?
Also der hat diese Art Bremse erfunden, ja. Also die.
Und zwar.
Da war er noch sehr jung.
Und zwar, genau, mit 13, oder?
Irgendwie so rum. Da müssen wir ihn mal genauer fragen irgendwann.
Genau, also und mit 13 und dann war es wohl so, dass ein Freund seines Vaters, der Frank, wie heißt er, Frank Stollen?
Stollmeier.
Frank Stollenmeier, genau, aus Tübingen. Der hat zu dem Zeitpunkt Captain Blaubeer produziert. Also hat was völlig anderes gemacht. Der hat dann gesagt, Junge, da müssen wir eine Firma mitmachen. Das müssen wir herstellen. So ungefähr, oder? Ist doch richtig.
So in etwa, glaube ich, sagt die Legende.
Ja, und dann, genau, und dann haben die Firma gegründet und bauen Bremsen, die, ich glaube, die auf die alle Mountainbiker stehen. Ne? Ich weiß gar nicht, haben die auch noch Bremsen für andere Räder oder nur Mountainbikes?
Aktuell, wenn ich das Programm so richtig sehe, dann sind es Bremsen für Mountainbikes.
Genau.
Und oder Trail oder was auch immer. Also für Sport.
Hm? Ja. Was auch sehr schön ist, der Jakob studiert gerade. Also Jakob ist, glaube ich, 22 mittlerweile und studiert in einem dualen Studiengang. Und ich schätze mal, er ist einer der wenigen, der den praktischen Teil seiner Ausbildung im dualen Studiengang im eigenen Unternehmen macht.
Also. Da gibt es, glaube ich, nicht so viele. Ja, also ich glaube, jetzt weiß ich gar nicht, ob man das hätten sagen will, weil das wissen auch nicht alle.
Schon okay. Was ab? Wie, hätte ich jetzt nicht... soll man das rausschneiden?
Nee, glaube nicht. Also... Auf jeden Fall eine interessante Firma. Also
unten auf der Website steht dualer Partner. Und also vielleicht ist er gar nicht der Einzige hier. Vielleicht studieren noch andere an der dualen Hochschule Baden-Württemberg.
Also da studieren viele. Nee, aber wie du schon recht hast, die wenigsten in Zusammenarbeit mit dem eigenen Produkt. Das ist ganz richtig. Das ist hochspannend, genau. Ja. Und ja, also da war ordentlich was los bei der Bremse. Und wie gesagt, es ist eine Kleinigkeit eigentlich. Irgendwie denkt man so, puh, naja, eine Bremse mit Wasser. aber eine tolle Sache. Endlich keine Angst mehr vor dem Schlauchriss. Was hast du noch auf deiner Liste? Wo war man
denn da? Auf meiner Liste habe ich noch... Ich muss ein kettenloses Fahrrad.
Ah, jetzt wird es wieder elektrisch. Aber...
Naja. Aber das ist dermaßen cool. Und ich war ja total desillusioniert, nachdem ich das Mando Footloose zum Testen hatte.
Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Ich hatte es ja auch getestet.
Also Mando Footloose, da haben wir, glaube ich, irgendwann schon mal drüber gesprochen. Kettenloses Fahrrad. Aber eine totale Enttäuschung. Also das fährt einfach nicht wie ein Fahrrad.
Leider nicht. Ja.
Und
Sie haben es auch in den 3 Jahren, in dem es das Footloose jetzt gibt, oder? 2 Jahre oder 3 Jahre? Ich glaube, es sind schon 3.
Drei Jahre sind schon, ja.
Haben Sie es auch nicht ansatzweise irgendwie so hingekriegt, dass es sich anfühlt wie ein Rad?
Nee,
es fährt.
Ich vermute auch, dass Sie das gar nicht wollen. Weil wenn Sie das wollten, dann würden die das auch schaffen. So wie der Steffen. Hier, ne? Wo ist er denn?
Ja, also mein Name ist Steffen Braune. Ich bin Projektleiter für mechatronische Systeme im Institut für Automatisierung und Informatik. Das ist ein An-Institut an der Hochschule Harz in Wernigerode. Wir beschäftigen uns mit Antriebssystemen unter anderem, so hochdynamische Antriebe, und haben für dieses Fahrrad, das kettenlose Rad, die Antriebskomponenten entwickelt und gebaut.
Ja, und das hat er. Oh, und das ist. Also. Du hast mir das gezeigt, ne? Du hast gesagt, das gibt's. Das steht irgendwie am MIFA-Stand, ne? Hast du gesagt,
oder? Ja, weil die MIFA, die ja durch Höhen und Tiefen ging die letzten Jahre, die hatte auch vor 3 Jahren schon ein kettenloses Fahrrad vorgestellt. In einem sehr funktionalen Kleid. Also es war irgendwie so ein relativ einfacher Rohrrahmen, wo sie die Komponenten reingeschraubt hatten. Auch damals hat man, glaube ich, schon fahren können damit, aber irgendwie kamen wir nicht dazu. Dann war es eine Weile lang ruhig um das Teil und hitzig um MIFA, die ja insolvent gegangen waren und aber weiterarbeiten konnten und jetzt ein neues Werk bauen und sich einiges geändert hat, aber Marken, und die sie zugekauft hatten, vor einiger Zeit weiter verwenden und ausbauen. Also das kettenlose Fahrrad läuft unter Grace oder Steppenwolf?
Steppenwolf oder gar, oder steht, also auf, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Name draufsteht. Also ich glaube, auf dem Stand hieß es Steppenwolf Chainbreaker. Im Freigelände, wo ich es dann getestet habe, hieß es EE Speedbiker.
Oh.
Ja, das ist aber ganz
Schall und Rauch.
Weil das Ding einfach dermaßen gut fährt. Also das ist quasi wie ein... Du trittst da rein und du denkst, du trittst in eine Kette. Und das war, das wollten die so. Anders als, ich glaube, Mando, die wollten das gar nicht unbedingt so. Aber die wollten, dass das Ding sich fährt wie ein Fahrrad mit einer Kette. Und das erzählt der Steffen hier auch nochmal. Willst du es hören?
Oh ja, lass uns mal kurz hören, oder? Leider nein.
Kettenloses Fahrrad soll sich fahren wie ein kettengetriebenes, aber leichter.
Gehört?
Mhm.
Nochmal.
Ein kettenloses Fahrrad soll sich fahren wie ein kettengetriebenes, aber leichter. Der Fahrer soll nicht spüren, dass da keine Kette dran ist. Also man darf keinesfalls ins Leere treten am Generator.
Ja, ich bin in meiner Kindheit bin ich öfter bei der Dreigang-Sachsschaltung ins Leere getreten.
Ja, das interessiert ja niemanden. Aber ja, und die haben, der hat dann, ich habe ihn dann noch gefragt, wie sie das dann geschafft haben, ne? Also und da hat er einen ziemlich einfachen Trick genannt, glaube ich. Mal gucken, ob es hier ist.
Ja, viel Entwicklungsarbeit steckt da drin, viel Regelungstechnik. Was wir gemacht haben, ist, dass wir das Verhalten eines kettengetriebenen Rades analysiert haben und quasi dieses Verhalten elektronisch und per Software nachgebildet haben.
Jetzt ist ja das System, vielleicht kannst du es kurz erklären.
Also der Fahrer erzeugt beim Pedalieren mit einem Generator, der direkt an der Kurbel befestigt ist, elektrische Leistung. Diese elektrische Leistung wird dann per Kabel zum Motor transportiert. Der Motor sitzt am Hinterrad und treibt das Fahrrad vorwärts. Zusätzlich gibt es einen Akku an Bord. Und
na gut, das kennen wir ja, ne? Also wie das funktioniert. Wo hat er das? Ach, genau. Und ich habe ihn dann gefragt, wie das geht. Also ob das irgendwie super. Also die haben ja da schon viel rum experimentiert mit Algorithmen, die diese Ketten, so diese Bewegung nachbilden. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Was ist denn das?
Also es gibt eine spezielle Regelung, auf deren Details jetzt einzugehen einfach zu kompliziert wäre. Aber von der Sache her könnte man es kurz so erklären. Der Generator wird durch diese Regelung so eingestellt, dass er sich niemals schneller drehen darf, als das Hinterrad sich gerade dreht. Das macht die Kette auch.
Klingt einfach, gut, oder?
Klingt einfach. Die scheinen es ja auch ausprobiert zu haben, dass das so ist und dass sich es dann gut anfühlt. Und du sagst, und das ist ja die Hauptsache, es fühlt sich gut und richtig an. Mehr muss es nicht.
Also wenn man jetzt, ja, weil wenn du dir überlegst, dass wenn du in ein Rad reintrittst, ne, dann ist das Rad, das du antreibst, ja immer erstmal langsamer als deine Kurbel, ne? Du musst ja, verstehst du, was ich meine?
Ich weiß auch nicht, ob
verstehst du, was ich meine?
Stoßt mich. Ich weiß es nicht. Aber.
Also, jedenfalls, um es kurz zu machen, die haben die das. Ist das Affen cool? Also, das ist quasi wie. Das ist original nachgebildet. Glaubst du, trittst da rein? Er hat mich gebeten, nicht im Stehen zu fahren, auf keinen Fall. Weil das der erste Proto, der erste, nee, weil das ist nicht der erste, ist irgendwie der dritte oder so, ist der einzige Prototyp, den sie hatten. Und der packt das noch nicht. Also wenn man das wohl öfter macht. Also
es ist 23 Uhr.
Verträgt noch nicht so viel Krafteinwirkung. Aber das kriegen sie noch hin. Jedenfalls ist es aber, was wollte ich jetzt sagen? Ja, das Coole ist ja, mich haben dann Leute gefragt, ich habe auf Facebook habe ich das Ding auch gepostet und da haben Leute gesagt, oh, wäre super, wenn es einen Riemen hätte, ne? Riemenantrieb dazwischen. Aber das Schöne ist ja, dass du dir das ganze Zeug sparen kannst. Du brauchst keine Kette mehr und du brauchst auch keine Schaltung, weil die ganze Schaltung wird ja quasi nachgebildet durch die Software. Du kannst es ja stufenlos regeln, die Unterstützung.
Ja, ja.
Das ganze Ding nennt sich übrigens, wir als Autoleute wissen das, es ist ein serieller Hybridantrieb, ne?
Ja, wo sind die das nächste Mal? Wo sind die das nächste Mal? Ich will auch damit fahren. Ich habe es ja leider nicht gepackt. Ich war zwar am Stand, habe es gesehen, aber ja, dann war nichts. Ja, aber dass die draußen in der im Freigelände waren, das hat mir dann eine Frau am Stand gesagt, ne? Zum Glück, so dass ich da noch hin konnte, ne? Mhm. Und wo sind die das nächste Mal? Weiß ich nicht. Also
ich glaube, man kann auch zu denen hinfahren. Nach Wernigerode.
Genau. Wernigerode im Harz. Das ist ja auch ein Forschungsprojekt gewesen. Und da war die FH dort eben beteiligt. Und es wurde auch vom Land Sachsen mit unterstützt. Vielen Dank, Sachsen. Also da kann man dem Land dankbar sein, dass sie sowas unterstützt haben. Das Projekt heißt irgendwie Vollzukunft, Fortbewegung oder sowas in der Art. Und da haben die ja gar nicht viel dazu zahlen müssen, glaube ich. Also ich schätze mal so die Entwicklung, wenn da so zwei Institute dran sitzen, wenn da bei einem Autohersteller was in der Art gemacht würde, das wird wahrscheinlich mehr kosten, oder?
Ja,
behaupte ich jetzt einfach mal.
Liegt möglicherweise auch am
Lohnniveau. Und weißt du, Lohnniveau weißt du, wer vorher noch voll rumgeschwärmt hat von diesem Fahrrad?
Nö.
Und weshalb ich überhaupt noch mal zu dem Stand hin bin, das war nämlich ein Mitarbeiter von Rehau.
Ah.
Und bei dem war ich nämlich auch am Stand.
Mhm.
Soll ich da kurz was zu erzählen?
Kannst du machen. Rehau sind ja, viele kennen es vielleicht, haben schon mal ein Abwasserrohr gesehen oder irgendwo auf Baustellen Rehau-Aufkleber gelesen.
Die kleben so auf Fenstern.
Und auf Fenstern, auf Baustellenrohren und auf den ganzen Automobilkomponenten kleben sie nicht drauf, weil die sind mittlerweile ein ziemlich großer Hersteller für Heckteile, Bugteile, Interieurkomponenten am PKW.
Stoßstangen.
Stoßstangen. Ja klar, sage doch. Heckteil, Bugteil. Versteht man das nicht, oder was?
Warte mal. Ich kann's dir sagen.
Wir sind vor allem im lackierten Außenanbau tätig.
Im lackierten Außenaufbau.
Ja, nicht Rohbau.
Nicht Rohbau?
Rohbau sind sie nicht tätig, nein. Weil der Rohbau,
also,
ja.
Was ist dann der Unterschied? Was ist dann der Unterschied zwischen. Was ist Aufbau? Also das heißt Aufbau. Oder Anbau. Anbau. Warte mal nochmal.
Wir sind vor allem im lackierten Außenanbau tätig.
Außenanbau. Das
Montageteile
heißt,
sind das, ja.
Die stellen für alle möglichen Hersteller von Audi über Mini bis zu Citroën, also PSA, stellen die kompletten Vorder- und Rückteile her. Also Stoßstangen inklusive aller Einbauten, Sensoren und Kram fertig. Ja, komplett so, dass sie ans Auto hingesteckt werden können.
Ja, und ich gehe davon aus, dass sie auch in der Wagenfarbe lackieren gleich.
Ja, selbstverständlich.
Ja, du lachst. Hier, Color Matching ist kein Spaß.
Ach so, ja, das können die. Also die haben was drauf, ne? Ja. Und wie viel Prozent der Wertschöpfung liegt bei den Zulieferern mittlerweile im Automobilbereich?
Kann ich dir nicht sagen. Habe ich nicht am Schirm gerade. Aber es ist viel, klar, weil Systemlieferanten auch einfach sind. Der Autoentwickler oder der Automobilhersteller entwickelt zusammen mit dem Systemlieferanten, der dann eben die komplette Komponente ans Band liefert. So wie Rehau dann zum Beispiel, diese Front- und Bugteile. Ich weiß nicht, ob sie auch Spiegel oder sowas machen. Keine Ahnung. Als Kunststoffteil.
Das weiß ich nicht, aber dass also die können
auf jeden Fall
vor allem, also der hat mir erklärt, dass die bei diesen Stoßstangen oder wie nennt sich's, lackierte Außenanbauteile?
Wir sind vor allem im lackierten Außenanbau tätig.
Also diese lackierten Außenanbauten, die so eine Stoßstange, die hat, die haben ungefähr 500.000 Varianten inklusive der Farben und welche Sensoren da eingebaut sind. Und die können die innerhalb von 6 Stunden liefern. Also das sind die Zeiten, die von den Herstellern vorgegeben kriegen. Da ruft früh Mercedes-Benz an und sagt, also die rufen nicht an, sondern das kommt irgendwie über so ein, weißt du, über dieses Internet wahrscheinlich.
Also da ruft die Frau Schwäble an.
Sagen Sie mal,
wir brauchen nur 10 von denen blaue.
Genau, und dann sagen die, was die brauchen, und dann müssen die, dann stehen die um, wenn die früh anrufen, dann sind die 6 Stunden später am Band in der richtigen Reihenfolge lackiert. Also fertig lackiert mit Einbauteilen stehen die dann beim Daimler.
Mhm.
Das ist der Hammer, oder?
Allerdings.
Ja, pass auf, und dann hat mir der wie heißt er denn? Klaus Gollwitzer, mit dem habe ich da gesprochen, der hat mir dann eine Geschichte erzählt von seinem Chef, ne? Die erzähle ich mal kurz. Wie die drauf gekommen sind, ach so, ich sag's kurz. Was die machen, ist ein Rahmen aus Kompositmaterial, industriell hergestellt. Kann man das so sagen?
Ja. Spritzguss. So.
Genau.
Unser CEO hat mal vor ein paar Jahren sich ein Fahrrad gekauft und hat dann hat im Mai seine gewünschte Rahmengröße nicht mehr erhalten. Dann hat sich dann gefragt, ja Mensch, das ist ja komisch, also im Mai, wo die Saison noch ist und ich kriege meine Fahrradrahmengröße nicht mehr. Und das scheint ja sehr inflexibel zu sein mit den asiatischen Lieferbeziehungen, Zoll und ähnliches. Und da müssten wir doch als Reha eigentlich was machen können.
Ja, na, das, wie lange braucht so ein Rahmen, wenn du den bestellst in Asien? Carbon oder Alu, egal.
Naja, du bestellst ja normalerweise da eine ganze Charge bei den Herstellern.
Genau, also mindestens einen Container oder so, ne?
Und ja, klar.
4 bis 6 Wochen dauert es mindestens, ne?
Ja, auf jeden Fall.
So. Und wenn die dann bestellt sind und im Frühjahr, dann werden die ja verkauft. Also die sind weg. Im Mai kriegst du kein Fahrrad mehr. Ne? Und das ist blöd. Und dann haben die sich gedacht, Mensch, das wäre doch schön, wenn man die Produktion wieder nach Deutschland holen könnte. Dass man nicht nur hier in Deutschland Sachen an diese Rahmen aus Asien hinschraubt, sondern dass man das komplett hier macht. Dann ist man flexibler, schneller und hat auch noch die komplette Fertigung hier, ne?
Ja.
Und dann haben sie, weil sie sowas ja schon machen, also Spritzgusstechnik und unterschiedliche Materialien gemischt, haben sie einen Rahmen entwickelt, den sie aber nicht, den man nicht Rahmen nennen soll, weil es handelt sich um einen
Bike Body, hattest du, glaube ich, gesagt, ne?
Genau.
Wir verbieten uns hier das Wort Rahmen auf dem Stand, sondern wir sprechen wirklich über vom Bike Body. Und der Body impliziert für uns, der nimmt etwas auf, darin kann ich etwas abbilden, Funktionen, Stauraum, was auch immer sinnvoll ist für die zukünftige Mobilität in den Städten.
Genau, also das ist...
Aber Rahmen kann man auch sagen.
Ja, das klingt jetzt schwurbelig.
Wie heißt denn das bei einer Vespa oder so? Oder bei einem...
Karosserie. Bei der Vespa ist es... Aber eine Karosserie, ich habe mal nachgeguckt, was eine Karosserie ist. Und das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt das, was es ist. Aber klar, es ist ein Rahmen.
Nennen die das bei Vespa? Sorry. Weil sowas glaub. Hatten die sich ja ursprünglich vorgestellt, ne? Oder wie war das?
Genau.
Also das Vorbild eigentlich für uns, auch für zukünftige Fahrradrahmen oder Bikebodies, so wie wir es nennen, war an der Stelle eigentlich die Vespa. Weil die Vespa A, sie ist nicht nur ein Transportvehikel, sondern wer eine Vespa hat, der hat die aus einer Einstellung, aus einer Art Lebensgefühl. Der hat einen ganz besonderen Bezug zu der Vespa. Und von dem praktischen Nutzen her ist die Vespa eigentlich das beste Motorrad. Ich steige ab, kann meinen Helm unter dem Sitz unterbringen. Ich habe ein Stauraumfach, wo ich Schlüssel, Geld, Geldbeutel oder Ähnliches absperren kann. Und sie verbindet sehr, sehr viele positive Aspekte. Ich kann damit auch einkaufen gehen und kann meine Güter damit transportieren, was gerade dann eben in den Städten, und wir wollen uns ja schon auf die Urban Mobility ein bisschen mitstürzen, abbilden kann. Und deswegen sind wir auch der Meinung, dass der Fahrradrahmen für uns kein Thema ist, aber der Bikebody. Der Bikebody muss das Thema Licht integrieren. Der Bikebody muss Tragesysteme wie ein Gepäckträger und Ähnliches integrieren, aber ohne, wie es heute der Fall ist, das schöne Design des Fahrrads zu verschandeln.
Tja, also ganz im Ernst, das Fahrrad, das sie dort hatten,
da ist noch Potenzial, ne?
Von Stork entwickelt, also es war auch ein Partner, die haben das Design entwickelt und auch die Teststrecken gefahren. Da ist noch Luft nach oben. Auf der Website, da gibt's eine Studie, so eine Designstudie mit Film und so, die ist schon wesentlich schöner. Ich meine,
wenngleich sie auch weit von der Vespa entfernt ist. Also die Idee geht dann meiner Meinung nach schon wieder eher Richtung Rahmen.
Ja, aber da gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, dass da sind so wie Satteltaschen, wie heißt denn das hinten? Pack, so ein Packsystem.
Das ist auch egal.
Aber was sie halt haben, also was die machen wollen, ist, die hätten ja vielleicht haben sie mal auch intern irgendwie mal eine Vespa nachgebaut oder so, ne? Also Potenzial ist da, und das Rad, was sie dort stehen hatten, das war auch, also jetzt mal so von den Eckdaten her, nicht schlecht. So stimmig war das Design nicht, aber sah ein bisschen aus wie ein dickes Mofa, oder?
Ja, dickes Mofa, das irgendwie auch noch überhing. Also Proportionen gingen nicht. Also frag mich nicht, warum. Die hatten, man konnte so den Akku so von oben quer reinschieben und dadurch entstand es vielleicht irgendwie. Nee. Kann man noch mal ran an das Ganze.
Genau, und das müssen nicht mal unbedingt Sie machen. Also dieses Ding, das am Stand, das sah schwerer aus, als es tatsächlich war. Also es sah ein bisschen plump aus, ne?
Ja, plump ist ein schönes Wort. Ja.
Wog aber wohl, ich habe es nicht hochgehoben, aber wog wohl nur knapp 19 Kilo.
Der Rahmen wiegt wohl irgendwie so viel wie so ein Wettbewerberrahmen. Irgendwas so um die 3 Kilo rum. Oder?
Genau, 3 Kilo, ja. Knapp über 3 Kilo, ja.
Das ist nicht leicht. Aber für E-Bike-Verhältnisse heutzutage okay, weil die haben eine ganze Menge auszuhalten.
Genau, und das Ding trägt wohl, da gibt es einen riesen Badge auf der Website, 280 Kilo, ne? Also da können schon gewichtige Fahrradrückkehrer draufsteigen, ne? Oder du kannst viel laden, ja. Also jedenfalls, was die möchten ist, ich habe dann gefragt, wie sie sich das vorstellen, ob die dann Werkzeuge verkaufen oder so, aber das wollen sie nicht. Also sie wollen weiterhin, also sie wollen quasi Systemlieferant für Fahrradbodies werden.
Mhm.
Und du kannst dann als Hersteller, also die sind, wenden sich dann an Fahrradhersteller oder ja, Leute, die halt sowas machen wollen, die müssen gar nicht aus der Fahrrad-Ecke kommen, aber eigentlich Fahrradhersteller, die sollen dann quasi Rahmen bzw. Bike-Bodies entwickeln und Rehau fertigt die für sie. Und zwar natürlich schon in größeren Stückzahlen, weil du kannst jetzt da nicht irgendwie eine CAD-Zeichnung hinschicken und die machen dir ein Ding, die müssen Werkzeuge entwickeln, aber die haben sich das schon ausgedacht, also die arbeiten dann so mit drei Größen. Da sind sie drauf gekommen, dass das ungefähr reicht, um so die meisten Körpergrößen abzudecken. Und dann kann man das ja, so wie du in eine Stoßstange bestimmte Sensoren oder kleine Gummipuffer reinstecken kannst, so kannst du auch dieses Ding individualisieren. Und wenn die Werkzeuge da sind, dann können sie tatsächlich im Mai auch noch einen Rahmen nachproduzieren. Es dauert 3 Minuten ungefähr, hat er gesagt. Und danach muss noch lackiert werden. Also 6 Stunden kriegen die auch hin. Und dann haben die dann hast du einen roségolden lackierten Rahmen, ne? Passend zu deinem iPhone.
Und ja.
Also ich finde das eine coole Sache. Und dieses Konzept, so ein Bike-Body, zusammen mit dem Motor ohne Kette, was man sich da ausdenken kann, was man da machen kann, ne? Praktisch freie Hand für Designer hier, ne?
Ja, also da kann man weg vom Üblichen ein Stück weit. Da bin ich mal gespannt.
Oh, ein Stück weit kann man da weg?
Ja, habe ich das nicht schön gesagt, ha?
Doch, vielleicht kann man sich auch voll total weit entfernen und mal um die Ecke denken vielleicht. Na, was hältst du davon?
Kann man auch, natürlich.
Oder geradeaus.
Ja, das war spannend bei Rehau. Wie gesagt, schön.
Warst du richtig?
Ja, ich war da auch, aber nur kurz. Ich habe mir es angeguckt, habe da ein bisschen am Akku rumgefummelt und ja, habe mal kurz mit wem gesprochen. Aber ja, war ich da, klar. Das musste ich sehen. Das war eins, was ich mir auch schon vorher rausgeguckt habe. Ja. Da wollte ich hin.
Ich glaube, das hast du mir auch gesagt. Also das ist natürlich bei mir so vorbei geschwommen in meinem Fahrradfeed, aber ich habe es glaube ich zweimal weggedrückt. Interessiert mich nicht, habe ich mir gedacht. Weil's also in echt sah es ja noch besser aus als auf den Bildern. Weil auf den Bildern sah es echt talplump aus. Aber naja, das macht auch gar nichts, ne? Weil dazu gibt es ja dann Vielleicht darf es auch nicht so toll aussehen.
Die haben ja schon mal eins gemacht.
Ja?
Ohne Motor allerdings. Das war auch nicht schöner, ein bisschen anders. Das hatte kleinere Räder. Und das kann man sich ja googeln irgendwo. Da gab es eine Info. Aber auf jeden Fall, die machen das jetzt schon eine Weile und überlegen sich da Sachen und probieren es aus. Also das ist durchaus okay.
Übrigens, die verwenden ja Composite-Materialien, da verschiedene Fasern mischen sie zusammen Organobleche. Weißt du, was Organobleche sind?
Entschuldigung. Ja, Bleche aus organischen Materialien.
Naja, habe ich mir auch schon gedacht, aber es sind ja, ja, aber ich habe dann doch immer so ein, also eigentlich sind es Matten, die bei der Fertigung eingelegt werden. Da hat ihnen dieses Institut für Leichtbau auch geholfen, damit sie dann an die halt berechnen, an welche Stellen besonders strapaziert sind. Und da werden dann zusätzlich zu dem, also in diese Spritzgussform oder wie sie das machen, werden dann vorher vorgeformte Matten, bei denen die Fasern schon richtig ausgerichtet sind, eingelegt, damit die dann die Kräfte aufnehmen, die an den Stellen auftauchen. Zum Beispiel, wenn ein Motor festgemacht ist oder sowas.
Ja, so wie man das bei einem Kohlefaserrahmen eben während der Fertigung, ist ja auch nicht so, dass der irgendwie eine Matte wäre. Das sind ja ganz viele Schnipsel, die da zusammengelegt werden, zu so einem Layup, wie sich das nennt.
Genau.
An bestimmten Stellen kommen mehr rein, an manchen weniger und die Fasern in eine bestimmte Richtung orientiert, sodass das die Fähigkeiten bekommt, die es haben soll und die man steuern kann. Ein Lenker, der sich nur nach unten biegt und nicht nach oben zum Beispiel. Und das kann man damit machen, also jetzt bei der Kohlefaser.
Naja, und das wollen die zumindest bis zu einem gewissen Grad auch machen, indem sie halt dann in Teilen solche Teile auch reinbauen. Und trotzdem bleibt angeblich das ganze Ding vollständig recycelbar. Also repariert.
Gut,
muss man es nicht. Das wird dann geschreddert und also er sagt, man kann auch wieder Fahrradrahmen draus machen. Auf jeden Fall kann man Fensterrahmen draus machen, weil sie dort schon sehr viel Recycling-Granulat einsetzen.
Ich meine, es ist ein Thermoplast, insofern kann man es wieder einschmelzen. Mhm. Und wenn Fasern drin sind, dann werden die kurz geschnibbelt. Und möglicherweise kommen dann, wenn man einen neuen Fahrradrahmen bauen will, kommen dann wieder längere Fasern rein, damit es hält. Hm. Damit er andere Fähigkeiten bekommt. Also langfaserige Spritzguss, wobei man sich unter lang jetzt nicht 20 cm vorstellen muss, sondern halt ein bisschen länger als kurz. Wobei wir aber langsam auch auf den Schluss zu gehen und bei Schwalbe warst du nicht, oder?
Nee.
Aber Schwalbe habe ich heute gelesen, macht nur noch Fahrradreifen jetzt, keine Rollerreifen mehr und Schwalbe führt durch den Recycling-Gedanken, den du da gerade gesagt hast, Cradle to Cradle ein. Hat schon ein Cradle to Cradle Produkt, also Schläuche, aus wo sie quasi Recycling-Material verwenden und den aber auch nahezu vollständig. Also da ist alles aus einem Material, bis aufs Ventil natürlich, und das kann man dann komplett wieder verwenden und einen neuen draus machen. Mhm. Und da ist blau, das klassische Felgenband von Schwalbe. So ein Blau. So irgendein BASF-Kunststoff. Hast du es gelesen auch?
Nee, ich habe es überflogen.
Das finde ich gut.
Ja. Das sind die Guten, ne?
Glaube ich auch. Glaube ich wirklich.
Ich wollte da noch was, ich muss da noch was erwähnen, weil das wollte ich, glaube ich, in der letzten Sendung schon erzählen, aber jetzt bin ich über die Eurobike habe ich noch eine Anknüpfung und außerdem, ich habe, Bei der Eurobike war ich auch am Stand von Beace. Also BH auf Deutsch oder BH auf Englisch. Einem spanischen Hersteller. Kennst du den?
Mm-hmm. Doch, kenne ich, ja. Aber ich war mir nicht sicher, wie man den ausspricht.
Ich glaube BH. Ja. Oder BH. Auf Spanisch Beace. Und Beace, glaube ich, ja. Und was ich nicht wusste, ist, dass der aus dem Baskenland kommt, und zwar aus der Hauptstadt des Baskenlands, die Vitoria-Gasteiz heißt.
Ach, und da warst du ja erst, ne?
Genau, da war ich nämlich vor, naja, doch jetzt schon irgendwie fast 2 Monaten oder so. Aber hat ein bisschen gedauert, bis ich mein Feature dazu fertig hatte. Also, weil zwischendurch war ich in Urlaub. Letzte Woche ist es beim WDR gelaufen. Das ist nämlich eine Stadt, das ist unglaublich. Also die Stadt lebt eigentlich vom Automobilbau. Da werden die Transporter von Mercedes-Benz hergestellt, der, wie heißen die, V-Klasse oder Vito?
Vito.
Ja, Vito wird da hergestellt und Michelin, also Michelin hat ein großes
Reifen. Also und Viano heißt, glaube ich, der Kombi, also der Luxusbus, der T5.
Ja.
Oder T6. Oder.
Also jedenfalls, in Vitoria-Gasteiz, also hat sich in den letzten 3 Jahren der Anteil der Radfahrer am Gesamtverkehr verdoppelt und ist mittlerweile bei, ich glaube, 12% oder so. Der Fußgängeranteil, also an den täglichen Wegen, Modal Split nennt sich das, ist 50%.
Mhm.
Und dann gibt es noch 8% öffentliche Verkehrsmittel. Sodass das Auto ungefähr so bei 30% liegt. Und das soll noch weniger werden. Und das Beeindruckende ist, dass die Stadt das schafft oder geschafft hat, so ein ziemlich revolutionäres Verkehrskonzept umzusetzen, ohne also erstens vorzuschlagen und dann auch über einen Zeitraum von, seit wann haben sie das gemacht? 2006 durchzuziehen. Und zwar haben währenddessen natürlich also Mehrheiten sich auch geändert in den Stadträten. Und wenn ich mir eine Stadt wie Köln anschaue zum Beispiel, dann wäre das da so, dann würden die das da gleich mal wieder umschmeißen. Und wenn dann noch eine Finanzkrise oder eine Bankenkrise oder eine Immobilienkrise reinkommt, dann würden sie sofort alles Geld abziehen und nicht mehr weitermachen daran. Und in Vitoria, da haben sie erstens ein ziemlich cooles Verkehrskonzept eingeplant, das sie von Barcelona übernommen haben. Dort wurde es entwickelt, aber sie haben es zuerst umgesetzt. Und da haben sie so einen Prototypen gebaut, also mit extra aufgepflasterten Wegen und Pollern an den Straßen und großen Aufbauten. Und das war quasi so ein Leuchtturm, so kann es ausschauen.
Mhm.
Und das fand die Bevölkerung auch schick. Und das ist aber ganz schön teuer, sowas umzubauen. Und dann war irgendwann kein Geld mehr da, aber dann das ganze Konzept lässt sich auch ziemlich billig umsetzen, indem man einfach Streifen auf die Straße malt und Tempo 30 einführt, also so ungefähr. Und So haben sie das quasi innerhalb von einem und viel schneller, weil dann haben sie das, was sie umsetzen wollten, so haben sie 47 Straßen, haben sie beruhigt innerhalb von einem halben Jahr.
Okay, das ist flott.
Und dann haben sie, aber also kannst du mal anhören, ich habe einen Link, ich stelle auch
ja, das
einen
werde ich machen.
Link dazu online, weil man dadurch merkt, dass man da nicht einfach Flickwerk machen kann und mal so eine Straße beruhigen kann oder da mal einen Fahrradstreifen hinmalen oder hier was Schönes aufpflastern, sondern das muss bis zum Ende gedacht sein und muss sich miteinander ergänzen. Da muss dann auch der öffentliche Verkehr, also der ÖPNV mit eingeplant werden. Weil die haben zum Beispiel, da hatten sie Glück, das hat sich zu dem Zeitpunkt ergeben, da konnten sie eine neue Straßenbahn bauen. Also sie haben auch eine Straßenbahn natürlich gebaut und keine U-Bahn, weil das geht viel schneller und ist viel billiger. Und
ja, Straßenbahn ist auch schön. Wann war es denn? Am Dienstag war ich in Mannheim. Im Technoseum. Ja, nur ganz kurz. Ja. Auf jeden Fall in Mannheim haben sie auch eine Straßenbahn. Und da sieht man auch von der Stadt gleich was, wenn man durchfährt.
Ja, das stimmt. Aber Mannheim, weiß nicht. Ja, jedenfalls haben sie ist das Ziel aller Aktionen, den Autoverkehr zurückzubringen. Und wenn sie eine bessere Straßenbahn bauen zum Beispiel, dann ist es nicht das Ziel, Leute in die Straßenbahn zu bringen, sondern Leute vom Auto wegzubringen. Und deshalb hat sich auch in den letzten Jahren der Straßenbahnanteil jetzt nicht vergrößert, sondern das ist eher, Fahrradfahrer sind mehr geworden und Fußgänger sind mehr geworden. Und das ist aber nicht schlimm, weil da grämt sich niemand. Weil wichtig ist es, dass alles getan wird, dass der Autoverkehr abnimmt. Also, kann man sich anhören. Da waren noch andere, da waren mehr Journalisten noch eingeladen und die haben auch teilweise was dazu geschrieben. Habe ich auch noch Links dazu. Also, wer sich für sowas interessiert, bei uns in Köln, weißt du das, dass bei uns gewählt wird?
Nochmal, oder?
Nicht noch. Ach so, ich habe ja noch.
Oder verschoben oder irgendwie.
Ja, ich wollte ja, ich hatte. Nee, ich habe es noch nicht. Ich habe meine Briefwahlunterlagen, wollte ich ausfüllen, aber dann kam das kleine Malheur dazwischen. Also, wir wählen jetzt später. Und jedenfalls haben da natürlich auch die Kandidaten ihre Gedanken so zum Radverkehr und es gibt Konzepte, aber das ist alles schlimm. Das ist so schlimm. Und ich glaube nicht, dass das jemals was wird. Aber wenn man dann in so eine Stadt fährt und sieht, dass es doch geht, dann kriegt man wieder ein bisschen Mut oder Hoffnung, dass. Und man möchte die alle dahin schicken. Man möchte sagen, fahrt mal dahin, schaut euch das an, sprecht mit denen und macht denen was nach. Bitte kopiert es einfach so, macht das. Das dürft ihr machen, die erlauben das bestimmt. Ja, mache ich mal einen Link zu rein.
Genau, das magst. Wir haben die 2 Stunden erreicht und ich bin ein bisschen müde.
So.
Ja.
Na gut. Dann können wir ja Schluss machen. Soll ich mal eine Schlussmusik anmachen?
Oh ja, ist eine schöne Schlussmusik.
Die?
Ja.
Ah, dann müssen wir uns zum Schluss nochmal bei unserem Sponsor bedanken. Ne? Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Webadresse ist www.sram.com. Aber das wisst ihr, das ist zu laut, gell?
Ist okay, mich stört's nicht.
Ich kann es aber ein bisschen leiser drehen. Ja, Genau, dann haben wir exakt unsere 2 Stunden rumgekriegt. Ich war, liebe Hörer, wie immer Hans. Also ich bin immer noch Hans.
Und ich Thomas.
Ja, dann sage ich Tschüss.
Ciao. Papa.
Papa. Hasta luego. Mm.